Wenn man bei Google Bennecke und Blutspuren eingibt, dann bekommt man als erstes was über die Blutspurkonferenz. Dass es sowas gibt, ist an mir vorbeigegangen. Zeigt uns von D-Radio Wissen aber, dass der Mann sich auskennen muss. Und deshalb ist er jetzt hier, Dr. Marc Bennecke. Um mal so ein bisschen einzuordnen, was es mit diesen Blutspuren an der 5300 Jahre alten Ötzi-Mumie auf sich hat. Marc, du sagst, Blut erzählt eine Geschichte. Das möchte ich erklärt bekommen.
Blut kann unheimlich viel deswegen erzählen. Erstmal hat es natürlich Bestandteile, dass da irgendwelche Gifte drin sein können. Raucher hat natürlich eine andere Blutzusammensetzung als Nichtraucher und so weiter. Und zweitens kann die Form der Blutspuren auch was erzählen. Also je nachdem, wie das Blut sich verteilt, kann man ausrechnen, wie es aufgetroffen ist. Ob es zum Beispiel bei einer liegenden Person durch Fäulnisgase aus dem Körper gedrückt wurde durch den Mund. Ob es durch Gewalteinwirkungen verspritzt ist und beschleunigt wurde. Ob es vielleicht gar nicht das Blut von der Person ist, an der es haftet, sondern von jemand anderem. Das kann man anhand der DNA feststellen. Also Blut ist so eine ziemlich übersehene Spur, weil sie so offensichtlich ist.
Wenn das aber jetzt ziemlich altes Blut ist, sagen wir mal, also 5300 Jahre ist ja jetzt nicht was man jeden Tag sieht. Kann man daraus überhaupt noch irgendwas ablesen?
Ja, man kann das, nicht nur man kann, sondern man muss das eigentlich versuchen. Wir haben oft mit älterem Blut zu tun. Die DNA im Blut beispielsweise oder die DNA in allen Körperzellen hat eine sehr gute Eigenschaft. Die ist zum Beispiel vertrocknungsfest. Also die meisten Leute denken, dass DNA sehr schnell zerfallen müsste. Leuchtet ja eigentlich auch ein. Ist aber nicht so. Gegen zwei Sachen ist sie nicht empfindlich, komischerweise. Gegen Kochen und gegen Austrocknen. Völlig widersinnig. Das heißt, man kann also auch bei einer uralten Spur mal schauen, ob sich nicht noch Erbsubstanzstücke gehalten haben und die man eventuell dann noch ein bisschen zusammenpuzzeln muss. Und man kann natürlich die Form auch nach 5000 Jahren immer noch sehen. Die verändert sich nicht. Selbst wenn die Haut vertrocknet, zum Beispiel auf der das Blut drauf ist, ist das eher gut als schlecht. Oder auf den Kleidungsstücken, die sind ja auch vertrocknet und trocken oder durch Gefriertrocknung teilweise gelagert, im Fall vom Ötzi, teilweise völlig ausgetrocknet. Das ist also sehr, sehr gut, denn Form und Inhalt bleiben, wenn man Glück hat, ziemlich gleich über die Jahrtausende.
Wie puzzelt man denn sowas wieder zusammen?
Die Erbsubstanz puzzelt man zusammen mit einem sehr aufwendigen Verfahren. Das muss man chemisch machen. Angefangen haben das Kollegen interessanterweise in Deutschland. Die haben sich gefragt, wie kann man sozusagen die kleinen chemischen Veränderungen, die doch auftreten können über die Zeit, wie kann man die zurückübersetzen mit einer Art Rückübersetzungsprogramm, chemischem. Das ist ziemlich viel Gefrickel, hat man beim Neandertaler zuerst mal versucht und dann bei Mumien, die im Permafrost drin waren. Das klappt mittlerweile ganz gut. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist die, dass man, wenn es zum Beispiel auf Kleidung ist oder auf Haut, dass man sich fragt, wie stand die Person, wie lag die Person, wie waren die Kleidungsstücke an der Person dran. Das muss man auch zurückübersetzen, damit man eben verstehen kann, wie das Muster, das Spritzermuster, wie das auszuwerten ist.
Jetzt hat man ja diese roten Blutkörperchen an dieser Mumie gefunden. Was kann man denn da daraus im Zweifel ablesen?
Man kann sich natürlich fragen, ist das Blut vom Ötzi selber oder ist es von jemand anderem? Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Wir sehen das aber sehr oft, dass Blut am Tatort, wenn es eine merkwürdige Form hat, möglicherweise gar nicht aus der Leiche, also aus der jetzt toten Person rausgekommen ist, sondern vom Täter, weil er sich zum Beispiel geschnitten hat. Mit einem Messer, mit dem er jemanden umgebracht hat, hat er sich selbst geschnitten. Das passiert relativ oft. Das wäre also eine DNA-Frage. Das zweite, die roten Blutkörperchen an sich, die sind natürlich dafür interessant, dass man versucht, die Erbsubstanz aus den ringsherum liegenden weißen Blutkörperchen zu holen. Rote Blutkörperchen sind die einzigen Zellen im menschlichen Körper, die keine DNA enthalten. Deswegen haben die auch so eine Delle in der Mitte, sehen aus wie so ein Pfefferminz-Drop. Da ist also so eine Art Loch drin, fast. Und in der Nähe von roten Blutkörperchen sind immer weiße. Und wenn man die sich anschaut, hat man ein sehr, ja, ganz mächtiges Werkzeug in der Hand. Es wird nämlich einmal über die mütterliche Linie und einmal über die väterliche Linie, wird die Erbsubstanz über Jahrtausende immer weitergegeben. Und so kann man also rauskriegen, zum Beispiel, aus welcher Region der ursprünglich gestammt hat, der Ötzi. Also ob der wirklich daher kam, wo er getötet wurde, oder ob er von ganz woanders kam, ob das vielleicht der Grund für das Tötungsdelikt war. Also da kann man mit ein bisschen Hilfe der anderen Wissenschaften, die dazu gehören, einiges zusammenpuzzeln.
Verändert sich Blut oder die Blutkörperchen im Laufe der Jahre oder Jahrtausende oder vielleicht auch durch Witterungseinflüsse? Ich meine, vor 5300 Jahren war das Wetter vermutlich anders als jetzt.
Ja, es ist richtig. Natürlich kann die Erbsubstanz sich einfach durch Lagerung, kann die sich wie in so einem, man könnte das vergleichen mit einem, ja, sagen wir mal, einem Eisennagel, der vernickelt ist oder so, der zersetzt sich in unserer Lebenszeit kaum, ne, wenn man den in der Werkzeugschublade liegen hat. Aber natürlich, wenn jetzt ein anderes Werkzeug daneben liegt, ein anderes Metallstück oder so, dann kann es passieren, dass da kleine Ströme auftreten. Und natürlich hat die Temperatur auch einen Einfluss darauf, wie zum Beispiel etwas durch Sauerstoff sich verändert, also oxidiert. Und das ist natürlich bei DNA und bei allem Gewebe auch nicht viel anders. Der Vorteil ist aber, dass menschliches Gewebe, wenn es vertrocknet, also gedörrt wird im Prinzip oder gefriergetrocknet wird, wie beim Ötzi das eben der Fall war, das wissen wir aus Erfahrungen, weil wir es getestet haben, sich einfach sehr, sehr gut hält. Ist auch der Grund, warum man zum Beispiel Dörrfleisch herstellt in Regionen, wo man sich halt über sehr lange Phasen von irgendwas ernähren muss, was man nur einmal im Jahr fangen kann, dann dörrt man das. Und deswegen ist die Chance also gar nicht schlecht, dass der Großteil der Informationen, der damals in dem Blut steckte beim Ötzi, dass der vielleicht auch heute noch da drin steckt.
Ich spreche mit Marc Benecke, Forensiker, Kriminalbiologe. Du hast sogar den Schädel von Hitler untersucht. Wenn du an einen Tatort gehst und da ist viel Blut, und das ist ja unser Tagesthema, Blut, Spuren lesen und verstehen, worauf achtest du als erstes?
Als erstes achte ich darauf, dass ich auf das randständige, langweilige, doofe gucke. Bei ein typischer Blutspurentatort, zu dem man mich dazu ruft. Bei den meisten spurenkundlichen Tatorten braucht man mich nicht, das können auch andere. Aber wenn man sieht, da ist irgendeine Schräglage, irgendwas ist komisch und weiß nicht genau was, dann setze ich eine Technik ein, die widersinnig ist. Ich gucke also nicht auf das Messer, was da liegt, was offensichtlich das Tatwerkzeug sein könnte, weil die Schnittverletzungen ungefähr so aussehen, dass sie zu dem Messer passen. Ich gucke nicht auf den abgetrennten Kopf, der da liegt, der offensichtlich zu der Leiche passt, wo eben der Kopf auch abgetrennt ist, sondern ich schaue mir an, welche Blutstropfen sehen ganz anders aus als die, die ich erwarten müsste aus Erfahrung, wenn ich schon sehr viele Blutspritzer gesehen habe. Das heißt, sagen wir mal, ich habe Blutschmierer, die könnten davon sein, dass der Täter das Blut aufgewischt hat. Ich sehe Blutspritzer, die könnten davon sein, dass eine Ader, während die Person gelebt hat, geöffnet wurde und dann vom Herzen da noch Blut durchgepumpt wurde und das gespritzt hat. Aber ich sehe auch ganz merkwürdige Tropfen. Und wir machen da sehr viele Experimente mit, dass wir also Blut aus allen möglichen Höhen, auf schräge, auf glatte, auf raue, auf alle möglichen Oberflächen drauf tropfen. Und dann wissen wir, oh, das sieht komisch aus. Das ist nicht gespritzt, das ist nicht durch Gewalteinwirkung verspritzt worden, sondern das ist ganz friedlich aus einer Wunde in ungefähr 1,50 Meter Höhe getropft. Das passt nicht zum Tatort. Und das schnappen wir uns dann und schauen mal, was es damit auf sich hat. Ist das von jemand anderem? Hat die Person vielleicht vorher einfach aus der Nase geblutet vor Aufregung? Können wir irgendwas daraus rekonstruieren? Also ich blende erstmal alles aus, was offensichtlich ist und schaue auf das langweilige, scheinbar nebensächlich.
Kannst du aufgrund der Blutspritzer oder Blutspuren, die es gibt, Rückschlüsse auf den Täter ziehen?
Ja, man kann oft anhand der Blutspritzer Rückschlüsse auf den Täter oder die Täterin ziehen, beispielsweise dadurch, dass man eine Idee bekommt, welche Waffe das war. Hat man zum Beispiel sehr kleine, längliche, dünne, winzige Blutspuren unter der Decke, also nicht da, wo man es erwarten würde, an der Wand oder auf dem Boden, kann man davon ausgehen, dass ein Werkzeug sehr schnell bewegt wurde und dass das auch eine dünne Abrisskante hatte, also ein Messer oder eine Axt oder sowas, wo es dann eine dünne Kante gibt. Und das wurde mehrfach geschleudert. Das ist natürlich interessant, weil dafür braucht man ziemlich viel Kraft. Und wenn es einfach ein Delikt ist, wo man davon gar nicht ausgegangen ist oder wo der Täter sagt, nö, ich bin ausgerutscht und dann hatte ich zufällig ein Messer in der Hand und dann bin ich halt reingefallen in die Person und das war ein Unfall, dann ist das schon mal widerlegt. Da wurde also mit Kraft was geschleudert. Das kann man schon mal aussagen. Und man kann natürlich auch anhand des Blutes, wie gesagt, versuchen rauszukriegen, wer da vielleicht noch alles beteiligt war. Ne? Vielleicht vermuten wir zu Unrecht, dass es einen Täter und ein Opfer gab. Vielleicht gab es ja 5 Täter und ein Opfer und vielleicht haben sich 3 von den Tätern dabei verletzt. Nur von denen hat gar keiner was gewusst und von denen hat auch keiner was gesagt bis jetzt.
Sonntagabend, 19:45, Tatortzeit. Stimmt das, was man da sieht?
Das weiß ich nicht, weil ich noch nie in meinem Leben einen Tatort gesehen habe. Ich habe keinen Fernseher und ich gucke es auch nicht im Internet.
Die sagen ja zum Beispiel, der Täter war Links- oder Rechtshänder.
Ja, solche Sachen haben wir manchmal. Das sind Anfragen, die wir häufiger von Verteidigern kriegen. Wenn also zum Beispiel ein Täter, wenn der Linkshänder war, dann wird anhand der Blutspuren rekonstruiert, ob das ein Rechtshänder war. Das würde man dann auch tatsächlich machen. Beispielsweise in einem kleinen Raum würde natürlich ein Linkshänder bevorzugt das Messer, wenn es ein Messer war oder ein Hammer, spielt gar keine Rolle, in die rechte Hand nehmen. Und dann kann man, wenn man sich dann selber in diesen Raum stellt und anhand der Blutspuren genau weiß, wie die Person gelegen haben muss, als sie geschlagen oder gestochen wurde, dann kann man durchaus sagen, ja, die Waffe wurde auf jeden Fall mit der rechten Hand geführt. Allerdings, interessant wird es dann vor Gericht. Es kann nämlich sein, dass der Richter dann sagt, der ist mir völlig egal, ein Linkshänder kann ja eine Waffe auch mal in die rechte Hand nehmen. Oder es könnte sein, dass der Richter sagt, da haben sie recht, da sehe ich einen erheblichen Widerspruch drin, dann kann das also nicht unser Linkshänder gewesen sein als Täter. Solche Sachen passieren in der Wirklichkeit tatsächlich.
Vielen Dank, Dr. Marc Benecke, Forensiker und Kriminalbiologe, zu unserem Tagesthema Blutspuren lesen und verstehen.